Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 12. August 2007. Es ist die letzte Predigt in der Predigtreihe um die lebensverändernde Kraft der Liebe Gottes in unserem Leben. Es geht um die Flucht in den Urlaub und die Frage, wie überwinde ich die Angst vor Hektik und Stress? Spricht Pastor Friedemann Burkhardt.
Meiner Seite ein ganz herzliches Grüß Gott und ganz herzlichen Dank für die schönen Bilder. Ich hoffe, dass wir das fertig bringen, das auch ins Internet zu stellen. Das ist ja eine ganz tolle Präsentation und bestimmt finden wir an unserem Jubiläumstag auch irgendwo so einen Point, wo wir diese Präsentation vielleicht noch manche andere ansehen können, die ihr in letzter Zeit gemacht habt. Urlaubszeit, Reisezeit, Auszeit für viele. Viele machen sich auf den Weg per Auto, per Bahn oder Flugzeug. Sehnsüchtig erwartet, wohl verdient, natürlich auch nötig. Ich möchte uns eine kurze Geschichte aus dem Evangelium lesen, die auch mit einer Reise beginnt. Jesus erzählt ein Gleichnis. Gleich wie ein Mensch, der über Land zog, rief seine Knechte und vertraute ihnen seine Habe an. Und einem gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten 1. Und dann zog er weg. Alsbald ging der hin, der die 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit denselben und gewann andere 5. Desgleichen, der die 2 Zentner empfangen hatte, der aber den einen empfangen hatte, der ging hin und machte eine Grube in die Erde und verbarg seines Herrn Geld. Über eine lange Zeit kam der Herr dieser beiden Knechte wieder und hielt Rechenschaft mit ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte andere 5 dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe, ich habe damit andere 5 gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Ei, du frommer und getreuer Knecht. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mensch bist. Du schneidest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin, verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine wieder. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich schneide, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du mein Geld zu den Wechslern getan haben, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine zu mir genommen mit Zinsen. Darum nehmt von ihm den Zentner und gebt ihn dem anderen, der 10 hat. Amen. Mit dieser Geschichte, mit dieser eindrucksvollen Geschichte, sagt Jesus: Gott hat für dein Leben einen Plan. Dafür hat er dir ein bestimmtes Vermögen anvertraut. Fähigkeiten, Güter, Beziehungen. Und er verbindet eine bestimmte Aufgabe mit dem, was er dir in die Hände gelegt hat. Dem Propheten Jona, von dem wir vorhin gehört haben, dem war diese Aufgabe zu viel. Er packt seine Koffer, bucht eine Schiffsreise in die entgegengesetzte Richtung. Auch ein Prophet muss mal raus, auch ein Mann Gottes hat mal den Stress satt. Urlaub kann auch Flucht sein. Flucht vor der Realität, in der du leben musst. Flucht vor bestimmten Personen. Vor Personen, die dich vielleicht nerven. Flucht vor einer Aufgabe, die dir gestellt ist. Die dir vielleicht Gott gestellt hat. So wie bei Jona. Er hatte einfach Angst vor dem Stress, der sich damit verbindet. Heute haben wir den letzten Gottesdienst in dieser zugegeben langen Predigtreihe. Vielen Dank, dass viele es ertragen haben, dieser langen Predigtreihe über die lebensverändernde Kraft der Liebe Gottes. Vielleicht habt ihr auch gespürt, wie viel Potenzial da drin steckt für uns ganz persönlich. Das Thema heute lautet Flucht in den Urlaub oder wie überwinde ich die Angst vor Hektik und Stress? Und dazu ein erster Punkt. Hör auf Gottes Ruf, wach auf. Hör auf Gottes Ruf, wach auf. Der Prophet Jona bekommt von Gott einen Auftrag, in diese babylonische Stadt Ninive zu gehen und dort das Strafgericht Gottes anzusagen. Jona war klar, das bedeutet Stress. Und so bucht er stattdessen eine Schiffsreise in die entgegengesetzte Richtung nach Tarsis. Und nachdem das Schiff abgelegt hat, sucht er seine Kajüte auf, macht die Vorhängchen zu und legt sich schlafen. Wer schläft, sündigt nicht. Diese Geschichte liest sich wie eine Illustration zu dem Tun des dritten Knechtes in unserem Jesusgleichnis. Von ihm heißt es, der ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Er lebte nach dem Prinzip, wer nichts macht, macht auch nichts falsch. Doch das ist verkehrt gedacht. Jesus nennt das Verhalten von Jona und diesem dritten Knecht faul. Wahrscheinlich ahnen die beiden, der Auftrag bedeutet Stress und Hektik. Vielleicht gehören sie einem Menschenschlag an, der so von Natur aus vielleicht so ein bisschen bequem ist. Schlaf ist für sie so ein idealer Zufluchtsort, um diesem Stress und dieser Hektik zu entkommen. Jesus geht aber noch weiter. Er nennt das Verhalten auch böse. Faulheit ist Sünde. Gott hat uns Gaben und Fähigkeiten gegeben, mit dem Ziel, eine ganz bestimmte Aufgabe in dieser Welt zu erfüllen. Der Einsatz unserer Gaben wird gebraucht. Geschieht er nicht, fehlt etwas Wesentliches. Darum ist Faulheit Sünde. Aber Gott gibt so schnell nicht auf. Er schickt dem Jona einen Sturm, um ihn wachzurütteln. Gott schickt auch uns heute Stürme, um uns aufzuwecken. Es ist der Ruf Gottes, den Paulus einmal so formuliert hat, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Ich sehe, wie dieser Sturm Gottes uns auf drei Ebenen erwischt. Erstens, der Sturm trifft uns als Kirche. Das müssen wir zugeben. Seit Jahren sinken die Kirchengliederzahlen, zum Glück nicht bei uns, aber insgesamt, daran wird, und das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, daran wird der gesellschaftliche Bedeutungsverlust unserer kirchlichen Arbeit deutlich. Offensichtlich macht das kirchliche Leben der evangelisch-methodistischen Kirche aufs Ganze gesehen eigenen Kirchenkindern und Kirchendistanzierten in ihrer Umgebung nicht genügend Sinn, als dass sie sich in größerer Zahl anschließen. So kommt es seit Jahren auch zu finanziellen Turbulenzen. Der Bedeutungsverlust ist ein geistliches Problem. Denn der Auftrag der Kirche ist, Licht und Salz der Welt zu sein. Zweitens, der Sturm trifft uns als Gemeinde. Vor 5 Jahren erlebte die Enhuberstraße einen gewaltigen Orkan. Die Gemeinde hat in ihren Gründerjahren war sehr missionarisch. Gott gab ihr einen Auftrag. Leuten in dieser Stadt, hauptsächlich solchen, die zur Ausbildung, die als Berufsanfänger in München waren, das Evangelium bekannt zu machen und sie in die Nachfolge Jesu Christi zu rufen. Irgendwann nach dem Krieg in den 70er, 80er Jahren veränderte die Gemeinde ihr Selbstverständnis. Sie wurde mehr und mehr auf sich selbst bezogen. Durch diese Krise vor 5 Jahren mein Gott. Drittens, der Sturm trifft dich persönlich. Ich kenne manche, die in ihrem persönlichen Leben Sorgen und Nöte erleben und die Ahnung haben oder manche es auch direkt sagen können. Gott spricht zu mir. Diese Turbulenzen haben damit zu tun, dass ich nicht das tue, was Gott von mir möchte. Die erste Antwort auf die Frage, wie überwinde ich die Angst vor Hektik und Stress, lautet: Hör auf Gottes Ruf, wach auf. Tu das, was er sich für dich ausgedacht hat. Dann kommst du mit dir und der Welt ins Reine. Aber was passiert, wenn du das tust? Dazu ein zweiter Gedanke. Verwirkliche dein ganzes Potenzial, das Gott dir gab. Verwirkliche dein ganzes Potenzial, das Gott dir gab. Der Jonah, der lässt sich wecken und tut, was Gott ihm aufgetragen hat. Er geht in diese Stadt Ninive und sagt diesen Leuten mit verhältnismäßig einfachen und klaren Worten, was Sache ist. Sicherlich bedeutete das für ihn einen Druck. Das war sicher nicht bequem, aber er tut es. So wie die beiden Knechte im Gleichnis, von denen es heißt, sogleich gingen sie hin, der 5 Zentner empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso der 2 empfangen hatte. Der hat vielleicht auch manchmal gedacht, ja, Mai, ich würde lieber auf dem Sofa liegen. Aber er hat in die Hände gespuckt und hat seine Sache eingebracht. Überraschenderweise hören wir, wie die Menschen in Ninive auf Jona hören. Sein Tun stößt auf erstaunliche Resonanz. Das ist uns so vertraut, deswegen begreifen wir das gar nicht richtig, was da steht. Wir kennen die Geschichte schon seit Kindheit an. Aber das war ein harter Brocken, diese schwierige Stadt. Der König, das ganze Volk, sogar die Tiere zeigen Reue und ändern ihr Leben. Jona hat eine kolossale Wirkung erreicht. Vor einigen Jahren gab es auf unserer jährlichen Konferenz, das ist so unser Kirchenparlament, gab es eine schwierige Debatte. Es ging um unsere Gehälter. Da meldet sich mein Freund zu Wort. Er sagt sonst kaum etwas und ist von Natur aus eher, naja, vielleicht schon auch manchmal etwas bequem. Er lässt sich schwer zu etwas bewegen. Auf alle Fälle geht er zum Mikrofon. Ich denke, ich sehe nicht recht, eine Fata Morgana. Er geht zum Mikrofon und erklärt in einer unglaublichen Ruhe an einigen bestechenden Fakten die harte Wahrheit so plausibel und selbstverständlich, dass es den Skeptikern leicht fällt, diese Dinge zu schlucken. Hier zeigt sich die ganz besondere Gabe von Menschen wie Jona. In einer solchen Situation würde ein Typ wie ich durch mein Temperament wahrscheinlich viel zu viel polarisieren. Es würde nicht weiterbringen. Aber Jona-Typen schaffen es, wenn sie sich aufraffen können, Leute in schwierigen Situationen zu beruhigen. Menschen vom Typ des Jona sind sanfte Propheten, Friedensstifter. Wenn sie den Ruf Gottes hören und sich aufraffen können und handeln, dann können sie viel bewirken. Jona in Ninive, mein Freund in unserer Kirche und du vielleicht hier in unserer Gemeinde. Der Psychologe Abraham Maslow sprach vom sogenannten Jona-Syndrom. Er meint damit, dass viele Menschen in sich eine Ahnung haben von ihren wirklich großen, bedeutsamen Gaben und Talenten. Aber sie fürchten sich, ihre wirklich großen Gaben zu entwickeln, weil sie merken, naja, das würde mich ganz fordern. Sie weichen im Grunde genommen einem vollen Leben aus. Und Maslow sagt, der Mensch fürchtet nicht nur seine Schwächen, er fürchtet auch seine großen Gaben, sein großes Kapital. Die Reaktion ist eine Flucht in die Bescheidenheit. Eine Flucht vor dem, das tun zu müssen, was Gott für dich geplant hat. Doch Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, so wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus sagt das nicht zum Zeitvertreib, sondern dass wir uns darüber Gedanken machen. Und darum verwirkliche dein ganzes Potenzial, das Gott dir gab. Vielleicht fühlst du dich dem Jona verwandt. Du hast so eine bequeme oder träge Ader. Das ist überhaupt nicht schlimm, wie wir gesehen haben, wenn du es schaffst, sie zu überwinden. Die Gabe des Jona war die Tat. Wieder einmal ist die Kehrseite der Sünde die Gabe. Jonas Sünde ist die Faulheit, seine Gabe die Tat. Dort, wo er Gottes Auftrag tut, vollbringt er Unglaubliches. Eine Stadt, die sich auf dem sicheren Weg ins Verderben führt, die wird gerettet. Was ist dein Auftrag? Womit hat Gott dich begabt? Wo spürst du, dass du da Talente in deinem Leben hast? Wenn du dir unschlüssig bist, was deine Gaben sind oder wo Gott dich haben möchte, frag einfach einmal gute Freunde. Freunde, die ehrlich zu dir sind und dir auch eine kritische Meinung sagen. Mach einen Gabentest oder wir können gern einmal über solche Dinge reden. Aber es ist sehr wichtig, damit du nicht unter dem bleibst, was Gott für dich geplant hat. Verwirkliche dein ganzes Potenzial. Die zweite Antwort auf die Frage, wie überwinde ich die Angst vor Hektik und Stress, lautet, verwirkliche dein ganzes Potenzial, das Gott für dich geplant hat. Für Leute wie Jona war das unglaublich schwer. Schwer, ihrer Natur zu entkommen. Bequemlichkeit und Trägheit sind raffinierte Fallen. Wie können sie sich ändern? Dazu ein letzter Gedanke. Übe Disziplin als Gottes Weg zum Ziel. Übe Disziplin als Gottes Weg zum Ziel. Der Jona verfällt ziemlich schnell wieder in sein altes Verhaltensmuster. Es nervt ihn, dass Gott gnädig ist und so betet er, ein interessantes Gebet, ach Herr, das ist, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich eilends nach Tarsis floh. Denn ich wusste, dass du gnädig bist, ich wusste, dass du barmherzig bist, ich wusste, dass du langmütig bist und von großer Güte. Liebe ist anstrengend. Liebe verlangt Flexibilität, Beweglichkeit, Bereitschaft, umzudenken. Jona will lieber seine Ruhe haben und so beschließt er sein Gebet resigniert, fast zynisch. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich will lieber tot sein als leben. Und das heißt, ich will lieber tot sein als lieben. Ich will lieber tot sein als barmherzig sein, als etwas von dem ins Herz zu lassen, was dich auszeichnet. In sicherem Abstand will Jona in Ruhe ansehen, wie es nun weitergeht. Das hat schon zynische Züge. Zynismus ist eine Haltung der Selbstgenügsamkeit, mit der man so von außen ansieht, anstatt dass man etwas tut. Doch Gott denkt gar nicht daran, dass er den Jona so einfach weitermachen lässt. Er fordert ihn humorvoll heraus, den Weg der eigenen Berufung weiterzugehen. Und damit zeigt die Bibel, zu den Lebensaufgaben von Leuten wie Jona gehört es, diesen heimlichen Zynismus, diese Gleichgültigkeit gegenüber den Aufgaben, die man doch 5 Meter gegen den Wind riechen kann, die zu überwinden und zu handeln. Aber wie? Für Leute wie Jona ist Disziplin der Weg Gottes zum Ziel. Wenn der Herr in unserem Jesusgleichnis zu den beiden Knechten, die sich eingesetzt haben, sagt, recht so, du treuer und tüchtiger Knecht, dann macht Jesus deutlich, auf Gewissenshaftigkeit, auf Treue kommt es an. Disziplin ist nicht schlecht, sondern sie verhindert, dass du deiner Bequemlichkeit, deiner Trägheit auf den Leim gehst. Dabei können 3 Dinge hilfreich sein. Erstens, Alltagsregeln. ich meine damit feste Orientierungspunkte, geordnete Strukturen, Routine. Der Apostel Paulus sieht eine Gefahr darin, dass du zwar äußerlich der Form nach als Christ in Erscheinung trittst, aber nicht wirklich die ganze Kraft nützt, die Gott dir im Glauben schenken möchte. Paulus spricht von Menschen, die haben, sagt er, den Schein der Frömmigkeit, aber ihre ganze Kraft verleugnen sie. Gott möchte aber, dass du dein ganzes Potenzial, das er dir im Glauben schenken möchte, entdeckst und nützt. Die 40 Tage mit Gott, die hatten dieses Jahr das Thema Gottes Kraft erfahren. Wir haben gesagt, Gottes Kraft kommt nicht irgendwie über uns, sondern auf ganz bestimmten Wegen, die er definiert hat. Gebet, Bibelstunde und so weiter, Bibelstudium, geistliches Gespräch, wir haben darüber gesprochen. Mach dir Regeln für deinen Alltag, zum Beispiel nimm dir täglich 15 Minuten Zeit zum Gebet und zum Bibelstudium. Plane dir den Gottesdienst in deinen Kalender ein oder schließe dich einem Hauskreis an. Zweitens, lege Prioritäten fest. Die Sorgen um die vielerlei Nöte unseres Alltags, Gesundheit, Finanzen, Anerkennung, diese Sorgen machen Stress. Aus Angst, dass wir nicht durchkommen, tanzen wir auf zu vielen Hochzeiten. Jesus sagt, diese Sorgen sind unbegründet, weil Gott für uns sorgt. Und diese Sorgen sind sowieso unnötig, denn du kannst dein Leben überhaupt nicht planen, nicht mal den morgigen Tag. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Verzettle dich nicht. Du musst Wesentliches vom Unwesentlichen unterscheiden. Das wird dich glücklich machen. Drittens, setze konsequent um, was du als Gottes Willen erkennst. Die evangelische oder protestantische Lehre von der Rechtfertigung allein aus Glauben wird heute wie so eine kleine, Droge verteilt, die den Leuten den Sinn dafür vernebelt, dass der Glaube nie ohne seine Werke ist. Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern diejenigen, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Darum antworten wir Gott auf die Erfahrung seiner Liebe durch die Heiligung unseres Lebens. Unser Glaube ist geprägt von Liebe, Buße, Gehorsam und guten Werken. Glaube ist wesentlich Vertrauen und führt zu geistlichem Gehorsam. Und durch geistlichen Gehorsam, da können wir unsere Gleichgültigkeit gegenüber der Not in der Welt überwinden. Und die Not in der Welt ist auch Gottes Not. Darum übe Disziplin als Gottes Weg zum Ziel. Im vergangenen Herbst hatten wir eine Bibelwoche mit Pastor Martin Henninger. Das Thema lautete die Gemeinde Jesu, 7 Chancen, 7 Gefahren. Es ging um die sogenannten Sendschreiben in der Johannes-Apokalypse, dem letzten Buch der Bibel. Und in diesen Sendschreiben geht es um Orientierung in gesellschaftlichen Umbrüchen. Und das ist ein spannendes Thema auch für uns heute. Eine dieser 7 Gemeinden, die Gemeinde in der Stadt Laodicea, wird darin als lau charakterisiert. Der Gemeinde wird von Gott ausgerichtet, ich kenne deine Werke, dass du weder warm noch kalt bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Hier begegnen wir wieder diesem Zynismus und dieser Gleichgültigkeit der Jona, der die Gaben hat, aber zu bequem ist, sich auf den Weg zu machen. Das ist die Faulheit des dritten Knechtes, der seine Talente vergräbt und sich schlafen legt. Liebe Freunde, ist das nicht ein Bild für den Protestantismus in Deutschland, sowohl auf liberaler wie auf evangelikaler Seite? Da ist keine Seite besser. Spürst du nicht auch den Druck, es möglichst allen recht zu machen? für alle offen zu sein. Und genau so wird die Kirche und der Glaube zum Supermarkt der Möglichkeiten, wo sich jeder gerade nehmen kann, was ihm passt. Der Pluralismus wird zum Selbstzweck erhoben. Und wehe, wenn jemand Profil zeigt und die Frage nach der Wahrheit oder der Gerechtigkeit stellt, dann heißt es gleich, ja, wie kannst du dir anmaßen, über irgendjemand zu urteilen? Gott lässt sich von solcher Entrüstung nicht beeindrucken, sondern sagt zur Gemeinde in Laodicea, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hören wird und mir auftun wird, zu dem werde ich eingehen, mit dem werde ich Abendmahl halten und er mit mir. Gott hat mit einem kräftigen Sturm an die Kabinentür des Jona geklopft und der Jona hat aufgemacht. Gott hat in Jesus Christus mit der Gemeindekrise an die Tür der Enhuberstraße geklopft und bittet, sie endlich wieder ganz aufzumachen. Oder was soll sonst der Sinn dieser Gemeindekrise sein, als uns zurückzuführen zum ursprünglichen Geist, der diese Gemeinde einmal ins Leben gerufen hat? Das ist doch nicht der Geist der 60er, 70er und 80er Jahre. Das ist doch der Geist der 20er und 30er Jahre. Da müssen wir doch differenzieren. Und Jesus klopft mit mancherlei Sorgen und persönlichen Nöten an die Tür deines Herzens und bittet, sie ihm zu öffnen. Ich möchte mit uns beten. Und wenn wir dann das Vaterunser beten, dann ist es eine Möglichkeit, wo jedes ganz persönlich Gott antworten kann. Wir beten. Barmherziger und treuer Gott, du hast jedes von uns mit Gaben und Fähigkeiten ausgestattet. Dafür möchte ich dir herzlich danken. Herr, niemand ist leer ausgegangen. Schenk, dass wir das alle heute begreifen, die wir hier sind. Für jede und jeden hast du einen Auftrag. Herr, und ich möchte dir danken für deinen Sohn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Reden und Leben eine ganz klare und einfache Vorstellung von deiner großen Liebe und Gnade gegeben. Herr Jesus, hier sind Menschen, die ihren Auftrag kennen, aber aus Angst vor dem Stress ausweichen. Manche ahnen, was sie mit einer Kraft tun könnten, aber schrecken zurück und flüchten, manchmal in falsche Bescheidenheit. Schenk ihnen, dass sie hören, wenn du zu ihnen sagst, wach auf, und hilf ihnen, dass sie beginnen, in deinem Sinn zu handeln. Und Herr, ich möchte dich ganz herzlich bitten, lass sie darin größeres Glück erfahren, als wenn sie sich vor dir in eine Scheinwelt flüchten von selbstgemachten Annehmlichkeiten. Herr, lass uns alle miteinander erfahren, dass dort, wo wir beginnen, ohne Netz zu leben, wo wir uns ganz dir hingeben, dass du uns Erfüllung schenkst, Erfüllung, die mehr wiegt als Selbstgemachtes. Herr, manche haben keine klare Vorstellung von dem, was ihre Gaben sind. Andere sehen nicht, was du konkret von ihnen willst. Mach sie bereit, nach ihren Talenten und deinem Auftrag zu fragen. Herr, und viele haben Probleme mit Gehorsam und Disziplin. Das hängt auch mit der Geschichte unseres deutschen Volkes zusammen oder mit unserer Natur. Und doch ahnen wir, dass aus Vertrauen zu dir geistlicher Gehorsam folgt. Herr, beschenk uns mit Vorbildern, die einen gesunden Gehorsam vorleben und mach uns bereit, Vorbild für andere zu sein. Barmherziger und treuer Gott, wir können rechten Glauben nicht selber schaffen. Darum schenk uns deinen Heiligen Geist, der uns und unsere Herzen verwandelt, der uns das gibt, was wir selber nicht machen können, aber so nötig brauchen. Liebe, Geduld, Freude, Freundlichkeit. Herr, schenke es uns, wenn wir jetzt miteinander beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
Und auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.